Wir haben von unserer Reihe zum Vater Unser noch zwei Teile, über die wir nachdenken wollen. Und der Teil, der heute dran ist, ist, glaube ich, der schwierigste des ganzen Lehrgebetes Jesu. Erlöse uns von dem Bösen. Und ich hatte euch ja schon gesagt, dass ich nicht nur ganz eigene Ideen habe, sondern mich auch ganz stark an einem Buch orientierte, das Gebet, das die Welt umspannt, von Helmut Thielicke. Und Thielicke ist auch in Elztal bekannt, habe ich gesehen. Nicht, weil ich da war, sondern weil das Internet Zugänge zu überall hin ermöglicht. Elztal ist ja die theologische Hochschule, in der Baptistenpastoren und auch andere Berufsgruppen ausgebildet werden. Und diese Einrichtung gibt Impulse heraus, also Heftchen. Ich glaube, das gibt es noch als Papier. Ich habe es im Internet gesehen. Heftchen zu bestimmten Themen. Und auch zum Vater Unser, zum Thema Gebet, ist so ein Impuls erschienen. Elztaler Impulse, wer das mal suchen möchte, über Google. Und da gibt es den Olaf Kormanns Haus. Ich persönlich kenne ihn nicht, aber ist einer der Lehrer dort. Wer kennt den? Wer hat den schon mal gesehen? Gibt berühmtere Namen. Euch wurde also was sagen. Der hat diesen Teil bekommen. Erlöse uns von dem Bösen. Vater unser, der du bist im Himmel, ein Gebet gegen uns selbst, hat er seine Betrachtung genannt. Ich lese das nicht alles, aber ein kleines Einstiegszitat. Als Gebet, das die Welt umspannt, hat Helmut Thielicke in seinen Reden über das Vater unser aus den Jahren 1944-45 das Gebet Jesu bezeichnet. Wir sprechen es heute mit den gleichen Worten wie die Christen seit 2000 Jahren und die Menschen 1944 in den Grauen des Krieges. Zugleich füllen wir die Worte mit dem, was uns an Herausforderungen vor Augen steht. Wer betet, anerkennt die Grenzen eigener Macht, eigener Weisheit und Bedeutung. So ist jedes im Sinn Jesu gesprochene Gebet bereits in der Anrede Gottes eine Korrektur übermäßigen Strebens nach Größe. Die Bitten um Bewahrung vor Versuchung und um Erlösung vom Bösen zeigen auf, wie angewiesen und verletzlich Menschen sind. Erst in dieser Anerkenntnis wird wahres Menschsein möglich. Olaf Kormanns Haus lehrt praktische Theologie und mit den Schwerpunkten Seelsorge und Psychologie dort in Elztal. Erlöse uns von dem Bösen, erlöse uns in älteren Bibeln, werdet ihr das vielleicht noch in Erinnerung haben, heißt es, erlöse uns von dem Argen. Und dabei ist wichtig, dass es hierbei nicht um das Arge geht, das Böse, also sächlich, irgendwas Neutrisches, um das Schlechte, Unvollkommene, Leidvolle, vielleicht sogar das Dämonische, sondern es geht um den Argen. Das ist ja an der Stelle nicht ganz einfach, denn erlöse uns von dem Bösen ist, welche sprachliche Form, wer ist schon in der Schule so weit, in Grammatik, dem, Dativ, nicht? Das ist der dritte Fall, Dativ, wird heute auch an anderen Stellen oft eingesetzt, wo eigentlich der Genitiv hingehört. Und deshalb ist das schwierig, weil sächlich und männlich im Dativ gleich formuliert werden. Dem Bösen. Ist es nur das Böse oder der? Ich folge Thielicke, und das ist auch meine Bibelerkenntnis, dass wir es hier mit einer Person zu tun haben und nicht mit einer Sache. Es geht um eine persönliche Größe, um nichts Geringeres, nichts Merkwürdigeres als den Teufel. Von dessen Zwangsherrschaft soll uns der Vater befreien. Das lehrt uns Jesus zu bitten. Hinter den Versuchungen steht der Versucher. Hinter der Lüge steht der Lügner. Und hinter allem Töten, hinter allem Blutvergießen steht der, und jetzt nutze ich mal einen Begriff aus der Bibel, der Mörder von Anbeginn. Thielicke versucht zu den Menschen seiner Zeit Zugang zu bekommen, indem er sie auch dafür erwärmt, diese persönliche Größe wahrzunehmen. In einer Zeit der Moderne, wo vernunftgeprägte Menschen das gerne ausblenden. Vor einigen Jahrzehnten würde mancher Prediger, der von dieser Gestalt zu reden gehabt hätte, vermutlich damit begonnen haben, sich auf eine mehr oder weniger dezente Art zu entschuldigen, dass er als moderner und gebildeter Mensch wage, das Wort Teufel überhaupt in den Mund zu nehmen. Und er hätte vermutlich einige Mühe darauf verwendet, seine Hörer davon zu überzeugen, dass sich das Mittelalter bei seinen Teufelsvorstellungen doch einiges ganz Vernünftige gedacht hätte. Natürlich in sehr zeitbedingten und allzu realistischen Vorstellungen, die wir so nicht mehr mitmachen könnten. Der Prediger wäre vielleicht fortgefahren. Wir heutigen Menschen müssten eben diese drastischen Bilder der mittelalterlichen Fantasie, also dass es wirklich einen persönlichen Teufel gäbe, so lange in den Tiegeln unseres modernen Bildungsverstandes umschmelzen und in allerhand philosophischen Retorten so lange destillieren, bis wir den Teufel mit den grünen Augen, mit dem Pferdefuß und dem Schwefelgestank verwandelt hätten in eine vergeistigte Idee des Bösen. Und die könne man den heutigen Menschen noch zumuten. Thielicke, Originalton. Also stellen wir lieber nicht die Frage, ob es einen Teufel gibt, sondern fragen lieber gleich, wer er ist. Was ist das für ein Typ? Die Bibel zeichnet uns sein Porträt. Sie zeichnet ein Bild von einem Versucher. Und ich will mit euch mal darauf schauen. Warum ist eigentlich der Versucher so gefährlich? Wenn er nicht gefährlich wäre, würde Jesus uns nicht bitten oder lehren, Gott zu bitten, zu Gott zu beten, dass wir von ihm erlöst werden. Erlösung brauchen wir nur von oder vor Gefahr. Diese dämonische Macht, die gegen Gottes Weltrettungswerk kämpft, ist darum so gefährlich, weil man sie nicht erkennen kann und weil sie eben keinen charakteristischen Pferdefuß besitzt, an dem man sie erkennen könnte. Nun stellt euch mal vor, der Teufel hätte einen Ausweis, einen Personalausweis oder einen Pass. Was würde wohl in der Spalte besondere Kennzeichen stehen? Rot, Hörner? Nee.
Unverwechselbar.
Da würde stehen keine, behaupte ich mal. Besondere Kennzeichen? Keine. Der Teufel ist nämlich ein Meister der Tarnung. Ich erinnere mich an den Luther-Film. Wer kennt den? Lange her, 2004 lief der, aber läuft immer wieder mal. Der junge Luther ist ja auch immer wieder angefochten worden. Ja, vom Teufel, den er auch als Person verstanden hat. Und Bruno Ganz, also Johann von Staupitz, sein Beichtvater, der Beichtvater des jungen Luther, hat ihn auch so getröstet. Der Teufel ist ein Meister der Tarnung, also lass dich nicht täuschen. Und seine bekannte Taktik besteht darin, dass er sich hinter positiven Werten, hinter Idealen versteckt. Wie funktioniert denn Verführung? Ich übertrage das alte Wort Versuchung mal auf das zeitgemäßigere Verführung. Wie stellt das ein Verführer an, einen anderen Menschen in seinen Bann zu ziehen? In seinen Bann zu zwingen? Er fängt bestimmt nicht so an. Komm, ich will dir was Böses beibringen. Hey, ich will dir eine Sünde zeigen. Nee, so fängt man Verführung nicht an. So dümmlich geht keine Manipulation, so kriegt man mich nicht rum. Mein Gewissen würde ja aufgrund der Schockwirkung moralisch zurückzucken, die Verführung gleich registrieren und würde sich der Verführung zu entziehen versuchen. Ein Verführer versucht natürlich seinem Opfer vorzuspiegeln, dass er es zu positiven, zu bedeutsamen Zielen führen wolle. Und deshalb macht er hier kein unmoralisches Angebot, sondern ein hehres, ein moralisches Angebot, scheinbar moralisches. Komm, ich will dich etwas Interessantes lehren, dir etwas Attraktives zeigen, Rausch und Größe in Aussicht stellen. Das klassische Beispiel für diese Technik der Verführung ist das, was uns bei Jesu Versuchung in der Wüste vorgeführt wird, Und diese Geschichte finden wir im Matthäusevangelium im Kapitel 4, ganz am Anfang. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. In anderen Bibeln steht er auf die Zinne des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einem Stein stoßen wirst. Jesus entgegnete ihm, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott an und diene nur ihm. Da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn, also für Jesus. Eine fundamentale, tröstende Erkenntnis können wir gleich einmal festhalten. An der gefährlichsten Stelle unseres Lebens, dort wo wir existenziell herausgefordert sind und mit dem Versucher kämpfen müssen, da hat Jesus auch gestanden. Das hat er durch. Und da steht er neben uns. Aber wer den Herrn bei sich hat, diesen Jesus, der versucht ist, gleich wie wir, wer ihn bei sich hat, gegen den der Zauber, das Blendwerk des Versuchers nichts ausrichten konnte, dessen Glaube wirkt wie ein, ich vergleiche es mal mit einem Metalldetektor. Thielicke hat noch gesagt, eine Wünschelrute. Aber einerseits werden Ältere mir böse sein, ob dieses Begriff ist, und Jüngere werden das gar nicht mehr kennen. Also habe ich mir überlegt, wie kann man das heute beschreiben. Nehmen wir einen Metalldetektor, mit dem man das Wesen oder Unwesen von Ideen erkennen kann und der sofort ausschlägt oder piept, wenn der Versucher sich unter einer täuschenden Maske zeigt. Ganz egal, ob er sich als Idealismus tarnt oder als sozialistische Weltbeglückungsordnung, ob er die Bibel in der Hand hat und von frommen Sprüchen nur so trieft, oder ob er mit den Lehrsätzen einer sehr plausibel aussehenden und scheinbar gesunden Weltanschauung operiert. Der Herr, der in der Wüste stand und standhielt, geht seinen Nachfolgern nicht von der Seite, wenn die Stunde der Versuchung über sie hereinbricht. Mit was für positiven und bestechenden Verlockungen arbeitet der Versucher doch? Denken wir nur an die dritte Versuchung, an den dritten Versuch, Jesus rumzukriegen, in der Jesus vom Teufel auf einen sehr hohen Berg geführt wird und wo alle Reiche und Länder in ihrer Herrlichkeit vor ihm ausgebreitet liegen. Das alles will ich dir geben. Ist das nicht eine berauschende, eine faszinierende Perspektive? Denn indem der Teufel ihm die Weltreiche anbietet, appelliert er ja keineswegs nur an die niederen Triebe wie Habgier oder Einflussstreben, Machtgier oder dergleichen. Nein, er will Jesus mit Idealismus einwickeln. Ja, wenn Jesus zum Souverän der Welt, zum Allherrscher erhoben wird, dann kann er seine Macht doch zur Ehre Gottes gebrauchen. Und dieses gewaltige Werk, nennen wir es Christianisierung der Welt, betreiben. Wem würde das Herz nicht höher schlagen bei solchen Aussichten? Nicht mehr nur die kleine Herde, nicht mehr die Stillen im Lande. Thielicke wörtlich hier, Sie bräuchten in schrecklichen Katastrophenzeiten, wo der Zweifel an Gott sich gespenstisch erhebt, nicht mehr errötend zu verstummen vor der hämischen Frage der Gottlosen: Wo ist nun dein Gott? Tja, wenn Jesus der Souverän der Welt wäre. Oder denken wir an die erste Versuchung, in der der Teufel Jesus bewegen will, Brot aus Steinen zu machen. Endlich den Welthunger besiegen. Endlich mit einem gewaltigen Akt der Nächstenliebe paradiesische Zustände schaffen. Aber hinter der Tugend, Hilfe für Notleidende, schleicht sich da noch eine Untugend mit an. Hat man die Menschen nicht in der Hand, hat man den Geist der Menschen nicht in der Hand, wenn man ihr Brot in der Hand hat? Wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Alle, die herrschen wollen, und zwar die gerade über Seelen herrschen wollen, müssen deshalb zuerst die Brotfrage in ihre Hand bekommen. Wenn die Menschen Nahrung und Kleider haben und wenn sie nicht zu frieren brauchen, dann machen sie schon mit. Mit vollem Magen unterschreibt man gerne Blankovollmachten für seinen Brotgeber. Verführung geht durch den Magen. Ja, ich weiß, andere kennen ein anderes Sprichwort. Verführung geht durch den Magen. Und wenn ich Menschen durch Wohltaten, durch Humanismus, nennen wir es mal, an mich binden kann, dann kann ich natürlich auch versuchen, sie an Gott zu binden. Ist doch was Großartiges, eine Chance. Lassen sich Menschen nicht leichter einladen, wenn es auch Beköstigung gibt? Mittagessen oder früher hatten wir mal Familiennachmittage mit Kaffee trinken in einer anderen Gemeinde. Ich weiß nicht, ob es hier auch sowas gab, aber nachmittags traft ihr euch ja noch nicht. Lassen sich da Menschen nicht leichter zu einladen, wo es was zu kauen gibt, zu trinken? Hat also die Lösung der Magenfrage nicht eine enorme Bedeutung für das Reich Gottes und seine Ausbreitung? Das ist doch unser Anliegen, dein Reich komme. Da ist sie wieder, die Frage, ist die Idee des Teufels nicht eine große Sache, die eine Lösung für die tiefsten Konflikte des Menschenlebens bedeuten könnte? Auch die zweite Versuchung hat verlockende Größe, dass Jesus von der Zinne des Tempels springen soll. Natürlich am Sabbat, ja, am heiligen Tag, wenn eine große Menge versammelt ist, die das dann staunend bewundern muss. Hey, du Messias, mach doch mal so richtig Propaganda. Aufsehenerregendes Spektakel. Predigt, Seelsorge, deine persönlichen Begegnungen, damit gewinnst du doch keine Anhänger. Die meisten Menschen sind doch gar nicht sensibel für geistliche Fragen. Nicht die Seelen musst du im Blick haben, sondern deren Nerv musst du treffen. Du willst sie doch zu deinem Vater führen. Warum sollst du nicht ihre Herzen durch einen Propaganda-Appell an ihre Sinne bereit machen, dass sie dann auch dein höheres Wort als Erlöser wahrnehmen, vernehmen und in sich aufnehmen können? Ich fasse mal zusammen. Alles, was der Teufel sagt, ist positiv. Ja, klingt echt ketzerisch, nicht? Aber so erlebe ich die Geschichte hier, Matthäus 4. Alles positive Dinge. Es geht um großzügigste Ziele. Und er kommt mit verblüffender Überzeugungskraft daher, der Versucher. Und doch sind diese Ideale und großen Perspektiven Betrug. Sie sind ein trügerischer Deckmantel und nun, so sage ich mal, tatsächlich Deckmantel über einem Pferdefuß. Nämlich über der Tatsache, dass mit all dem doch nur dem Teufel gedient würde. Wenn du niederfällst und mich anbetest. Wir hatten noch in unserer Weltgeschichte, auch in unserer nationalen Geschichte, schon christliche Zustände, Thron und Altar vereinigt. Brot und Milch für alle. Schulen waren faktisch christliche Schulen. Die Presse stand der Kirche größtenteils zur Verfügung. Die Zünfte hatten in den Kirchen ihre festen Plätze. Das zeigen ja auch heute noch eindrucksvoll viele Kirchenausstattungen, Kircheninnenausstattungen. gab diese feste Verbindung von Kirche und Staat, von Gemeinde und Öffentlichkeit nicht eine ungeheure Möglichkeit zur christlichen Durchdringung aller Lebensbereiche? Und trotzdem brachen Menschlichkeit und Glaube zusammen. Gott war nur noch Chiffre. Mit Gott auf den Lippen und auch sogar auf Koppelschlössern erhob sich der Mensch über Gott. Das nennen wir Hybris, Überhöhung. Gott als Chiffre zur Legitimierung des eigenen menschlichen Strebens und Tuns. Wie schrieb nochmal Kormannshaus? Wer betet, anerkennt die Grenzen eigener Macht, Weisheit und Bedeutung. So ist jedes im Sinn Jesu gesprochene Gebet bereits in der Anrede Gottes eine Korrektur übermäßigen Strebens nach Größe. So erlöst uns Gott vom Bösen. Er weist uns auf das Kleinsein, verweist uns auf das Kleinsein und warnt vor Größe. Ja, er hat der Kirche auch ihre einzige Größe genommen. Da, wo Kirche im Kleinen allein auf Glauben angewiesen ist und gewiesen ist, kann sie erlöste Gemeinschaft sein. Und jeder Einzelne in ihr dann ein Erlöster. Der Böse will uns zur Größe verführen. Aber Gott macht uns zu Kindern. In seiner Gemeinschaft sind wir Erlöste. Und er ist der Größte. Seine Größe hat im Leiden ihr größtes Ausmaß gefunden. Und deshalb ermutigt er seine Leute auch: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, oder meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Lass dir deshalb an meiner Gnade genügen. Hat nicht Jesus auch den Taufbefehl so verstanden, wenn er seinen Jüngern mitgibt, dass sie im Namen ihres Herrn, also im Namen dessen, dem alle Gewalt gegeben ist, hinausgehen sollen in die Welt und nicht im Brustton der eigenen Überzeugung, Kraft der eigenen Wassersuppe agieren. Jesus selbst hat ja auch die großen Chancen und Propaganda-Augenblicke in seinem Leben ganz bewusst verpasst. Er hat die berauschenden Visionen und die schimmernden Perspektiven durchschaut, die der Teufel vor ihm beschwor. Er hat auf die Macht verzichtet, selbst auf diejenige Macht, die er für seine Zwecke, für die christliche Durchdringung der ganzen Welt hätte dienstbar machen können. Er wusste, dass seine Botschaft in der Substanz verändert und verfälscht würde. Die Botschaft von der Heimkehr des Kindes zum Vater, diese Botschaft wäre dann ein Unterdrucksetzen und kein Akt der Liebe und Freiheit mehr. Thielige wörtlich: Dann müsste das Kind zum Knecht und der Vater zum Tyrannen werden. Jesus gibt dem Bösen den Laufpass. Und er verlässt den Ort, wo die Reiche der Welt ihm entgegenschimmerten, wo Kronen blinkten, Fahnen rauschten und Heerscharen begeisterter Menschen bereit waren, ihm zuzujubeln. Von all dem entfernt er sich. Nee, ich muss in die Richtung zeigen, weil da das Kreuz hängt. Er entfernt sich und geht still den Weg der Armut und des Leidens. Er geht den Weg zum Kreuz. Und er geht diesen Weg, wo die Großen und Reichen dieser Welt ihn verachten werden. Wo er aber, der Bruder der Sünder, der Weggefährte der Gottverlassenen und Einsamen, der Schicksalsgenosse derer ist, die kein Dach über dem Kopf haben und die nicht wissen, wo sie ihr Haupt hinlegen sollen. Er ist der Kamerad der Erniedrigten und Beleidigten, zu denen er sich vom Kreuz niederneigt. Und darum schließt die Geschichte damit, dass die Engel ihm dienten und dass also die Nähe des Vaters um ihn war. Die Engel werden immer um ihn sein, auch und gerade in den dunkelsten Stationen seiner tiefen Wanderung und auch in Gethsemane. Kurz vor dem Kreuz wird einer von ihnen kommen und ihn stärken. Dadurch, dass er gelitten hat, dadurch, dass er im Leiden gehorsam gelernt hat, ist er unser aller Bruder und König geworden. Und darum gilt auch von uns, was ein Lied sagt. Doch wer dies Kind umfassen und wer es küssen will, muss vorher mit ihm leiden, groß Pein und Marter viel. Ja, das klingt nicht verlockend, aber das bringt zum Ziel. Macht, Größe und Herrlichkeit abzusagen ist schwer und oft mit dem Gegenteil verbunden. Leid tragen, Diskriminierung erleben. Aber der Trost der Erlösung vom Bösen ist dann dies. Und jetzt zitiere ich zum Abschluss noch einmal Helmut Thielicke. Aber dafür dürfen wir ihn umfangen und werden die Nähe der Engel spüren. Gott ist selig und diese Seligkeit ist alles dieses wert. Und aus dem Beschenktsein und aus der Beschämung, auch in äußeren Dingen des Lebens, werden wir nie herauskommen, wenn wir in der Stunde der Versuchung den Weg des Kreuzes wählen, weil er der Weg des Meisters ist. Gott ist auf alle Fälle reicher, als der Teufel böse ist. Das sage ich nochmal, was so schön klingt. Gott ist auf alle Fälle reicher, als der Teufel böse ist. Und keiner, der ihm je nachfolgte, hat die große Pein und die Marter bereut. Und darum beten wir, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.